Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden sprechen wir über die spannendsten Einsätze des Landes. Es geht um Brandeinsätze, technische Einsätze, Schadstoffeinsätze. Aber viel zu selten sprechen wir über Tierrettungseinsätze. Das haben wir in über 100 Podcast-Folgen erst einmal gemacht. Folge 79, das war ein Crashkurs rund um Großtiere in Notlagen, also Rinder, Pferde und Schweine. Heute schauen wir uns die ganz kleinen Patienten an. Es geht um Schlangen, Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, also um all die kleinen Tiere, die uns üblicherweise auf die Titelseiten der Regionalmedien bringen. Und heute schauen wir uns das Ganze von einer fachlich fundierten Seite an. Ich bin Marcel Kilic und damit hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Mein heutiger Gast ist eigentlich gelernter Tierpfleger. Er ist aber auch seit über 20 Jahren Berufsfeuerwehrmann in Wien und er ist auch bei einer freiwilligen Feuerwehr bei Altenmarkt an der Triesting in Niederösterreich. Und in dieser Kombination können wir von ihm unglaublich viel lernen. Er hat als Feuerwehr-Imker über 300 Bienenschwärme geborgen und Martin hat auch Spezialausbildungen absolviert, zum Beispiel bei der British Animal Rescue Trauma Association in England. Und mit seinem eigenen Unternehmen Be Safe unterrichtet er dieses Thema auch. Heute ein Crashkurs rund um Kleintiere in Notlagen. Martin, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir heute über die Kleintiere sprechen.
Und was ein Kleintier ist, das haben wir gemeinsam in der 79. Folge auch schon geklärt. Alles kleiner als ein Schäferhund, oder?
Ganz genau. Alles, was größer wie ein Schäferhund ist. Alles, was ich nur zu zweit, das heißt zwei Mann, zwei Frauen, heben, transportieren oder sichern kann.
Das heißt, Kleintiere ist alles darunter. Kann man das so definieren?
Kann man so definieren, ja. Mhm.
Du hast ja einen ganz spannenden Lebenslauf. Ich habe es in der Vorstellung schon kurz erwähnt. Einerseits die Expertise von der Berufsfeuerwehr, Führungsfunktion auch bei der Freiwilligen Feuerwehr seit Jahrzehnten. Und du bist gelernter Tierpfleger. Welche Tiere hast du da betreut? Was war deine Kundschaft, wenn man so sagt?
Also in der Ausbildung betreut man ja so gut wie alles. Selbst im Tiergarten läuft man durch alle Reviere, wie es dort genannt wird, die verschiedensten Tiere von Kleintieren bis Großtieren oder auch die Aquaristik, die man durchläuft, muss man halt alles einmal durchgehen.
Was war das Lieblingstier damals?
Also meine absoluten Lieblingstiere sind Elefanten. Das Wesen, die Ruhe, die Kraft, die sie haben, aber trotzdem sehr sensibel, das ist absolut mein Lieblingstier.
Und die hast du betreut auch?
Ich habe in München im Zoo die asiatischen Elefanten betreut, aber auch Giraffen und kleinere Tiere, aber die Elefanten haben es mir sehr angetan.
Und genau um die geht es heute nicht. Wir sprechen heute nämlich über das Gegenteil. Es geht um die Kleintiere und vielleicht zum Start ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich war beim letzten Mal bei den Großtieren total überrascht, wie viele Rinderbetriebe es in Österreich gibt. Manche können sich vielleicht noch erinnern, wer sich nicht erinnern kann oder wer es zum ersten Mal hört. Jeder kurz 3 Sekunden. Wie viele Rinderbetriebe gibt es in Österreich?
Es gibt circa 51.000 Rinderbetriebe.
Unglaublich. Und im Durchschnitt 35 hast du gesagt, ja, also da gibt es kleine Betriebe, große Betriebe. Umgekehrt, jetzt spannend, wie viele Haustiere gibt es in Österreich?
Also man rechnet in Österreich, dass circa jeder zweite Haushalt, also circa 2 Millionen Haushalte in Österreich Tiere besitzen.
Das heißt für mich im Einsatzdienst, egal ob das eine Türöffnung ist, egal ob das ein Brandverdacht ist, egal ob das ein Verkehrsunfall ist, Haustiere werden transportiert auch. Also ich muss eigentlich immer damit rechnen, dass auch ein Tier irgendwo mit betroffen ist.
Absolut. Ich muss eigentlich bei jedem Einsatz bei der Feuerwehr mit Tieren rechnen. Ob, wie richtig gesagt, eine Türöffnung ist und wir sprechen jetzt nur von Haustieren. Also 2 Millionen Haushalte in Österreich kümmern sich um Haustiere. Dazu kommen dann noch die landwirtschaftlichen Nutztiere und Wildtiere. Die sind hier nicht mit eingerechnet, aber eigentlich muss ich bei jedem Einsatz, ob jetzt ein Verkehrsunfall, mit einem Hund im Kofferraum oder eine Türöffnung oder ein Brandfall in einer Wohnung oder einem privaten Haus, ist immer mit einem Tier zu rechnen.
Und wir werden in dieser Folge einen Schnelldurchlauf durch die Welt der Tiere machen, die Kleintiere, die uns im Einsatzdienst betreffen können oder mit denen wir konfrontiert sein können. Es gibt natürlich mehr, das ist keine abschließende Liste. Wir klammern auch die Insekten heute ganz bewusst aus, weil sich die von der Handhabung deutlich unterscheiden von den Kleintieren, die wir heute besprechen. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge. Und wir werden bei jedem Tier besprechen, was ist eine potenzielle Gefahr, was ist ein Einsatzszenario, das uns betreffen könnte und wie gehen wir damit um und welches Equipment ist mir da dienlich. Wir beginnen mit Trommelwirbel.
Den Schlangen. Heimische Schlangenarten, aber auch immer gerne gesehen oder beziehungsweise gerne gehalten werden auch exotische Schlangen in Terrarien zu Hause, in der Wohnung oder im Haushalt.
Was kann denn da passieren? Ja, die kann natürlich irgendwo im Haus drin sein, die kann draußen sein und jemandem vielleicht Angst machen, jemand verständigt die Einsatzkräfte, weil draußen eine Schlange ist. Aber weil du eben jetzt ansprichst, exotische Tiere, kann ich draußen immer sicher sein, dass das eine heimische Schlange ist? Was ist mit Menschen, die dann drauf kommen, ja, ab einer gewissen Größe, dass man ein Boa-Konstriktor vielleicht doch nicht mehr haben will und im Internet nimmt sie dann niemand?
Wie man aus den Medien ja weiß, kommt das auch alle Jahre mal vor. Ich erinnere nur an den Bildsammler mitten im Wald, der eine 3 Meter lange Boa-Konstriktor gefunden hat. Ja, leider ist es so, dass diese Tiere oft sehr klein gekauft werden, dann relativ rasch sehr groß werden, dann zu Hause nicht mehr gehalten werden oder auch zu viel fressen oder wie auch immer oder zu gefährlich werden vielleicht auch und dann achtlos in der Natur ausgesetzt werden. Die meisten Tiere, vor allem die Schlangen oder auch exotische Schlangen, haben auch keine Überlebenschance. Also da würde spätestens der erste Winter würde für diese Tiere also tödlich enden.
Wie erkenne ich denn da draußen, um welche Schlange es sich handelt? Ich habe mal wo gehört, runde Knopfaugen, Knopfpupillen mehr oder weniger, das sind die Schlangen, vor denen muss ich mir keine Sorgen machen in Österreich. Und die geschlitzten Augen, das sind die, die giftig sind, die gefährlich sind. Stimmt das?
Absolut. Es ist so, dass unsere heimische Schlangenarten, und wir haben 6 Schlangen und ein Reptilium, die Blindschleiche, die eigentlich wie eine Schlange aussieht, aber ein Reptil ist, oder eine Echse ist, haben wir 2 Giftschlangen und diese beiden Giftschlangenarten haben eine senkrechte Schlitzpupille.
Das ist die Kreuzotter und?
Kreuzotter und die Hornwipper. Ah, ja. Diese beiden Arten haben diese Schlitzpupille, ja, und das ist auch ein markantes Zeichen, wie man diese Giftschlangen erkennt.
Was ist das Szenario, wo man als Einsatzkraft hingerufen wird? Ist das tendenziell, dass jemand sagt, der Gartenschlauch bewegt sich?
Sehr häufig kommt es vor, dass die Feuerwehr gerufen wird, wenn sich eine Schlange, eine heimische Schlange im Garten befindet, wobei man sagen muss, das wäre eigentlich das natürlichste Habitat, wo sich eine Schlange aufhalten kann. Hier ist es absolut abzuraten, die Feuerwehr zu rufen. Die Schlange ist in den meisten Fällen weg, bevor die Feuerwehr überhaupt kommen kann. Hier ist absolut nur Ruhe zu bewahren und die Schlange ist dann wieder weg.
Kann sich aber auch ins Haus verirren.
Wenn sich die Schlange im Haus befindet oder im Keller und so weiter, dann kann ich den Einsatz der Feuerwehr zählen.
Und wann sind die eher im Haus? Ist es der Winter, weil es drin warm ist oder ist es der Sommer, weil es drin kühl ist?
Im Winter halten unsere heimischen Schlangenarten Winterschlaf oder Winterruhe. Im Sommer kann es dann sehr wohl mal vorkommen, dass sie sich in ein Haus oder in einen Keller verirren. Hin und wieder kommt es auch dann zu dem Umstand, dass sie sich in einen Motorraum oder in ein Auto verirren und dann irgendwo während der Fahrt aus einem Lüftungsgitter oder aus einer Lüftungsöffnung raussehen. Was natürlich klarerweise zu einem Schreckmoment führt beim Fahrer oder bei der Fahrerin.
Oder mehrmals hatten wir auch schon gehört, dass jemand mit dem Auto von Kroatien nach Hause kommt und eine nicht heimische Schlange dann mitnimmt, die dann mit nach Österreich oder Deutschland wieder wandert. Ja, soll auch vorkommen.
Unsere heimischen Schlangenarten sind auch sehr wohl in Kroatien vorhanden. Das heißt, meistens handelt es sich da um dann keine Exoten, sondern das sind da in Europa vorkommende Schlangen, die auch bei uns vorkommen. Also es gibt hier nicht wirklich Exoten, die uns hier gefährlich werden können.
Also sind wir froh, dass wir in einer biodiversen Welt leben, wo wir Wildtiere haben, ja, und den Moment einmal genießen kann, wenn irgendwo beim Wandern eine Schlange begegnet. Spannend finde ich auch diese Angst vor Reptilien speziell. Auch das ist ein ganz eigenes Thema, aber die ist eigentlich nicht angeboren. Wie beim Insektenessen ist das ein bisschen. Ja, das ist einfach, man hat uns einfach gelernt, Käfer isst man nicht, zumindest in unseren Breitengraden und darum haben wir diese Aversion. Aber es gibt eigentlich in der Psychologie, nimmt man an, nur 2 Ängste, die wirklich angeboren sind. Das eine ist die Angst vor dem Fallen. Also nicht einmal die Höhe, sondern die Angst vom Runterfallen und die Angst vor ganz lauten Geräuschen, wo wir zusammenschrecken. Aber da gibt es Versuche und Experimente, wo Kleinkinder, wo Babys spielen und da bewegt sich eine nicht giftige Schlange, die man da positioniert und die Kinder greifen die einfach an, als wäre das das Normalste der Welt.
Genauso ist es. Und genauso ist es auch bei Spinnen und so weiter.
Wenn jetzt
doch ein Einsatz oder eine, sagen wir, eine Intervention notwendig ist und ich da komme, da ist jetzt eine Schlange irgendwo im Keller, verständlicherweise dann aber auch, jetzt haben wir gerade gesagt, sind wir froh, dass wir sie haben, aber in meinem Keller bräuchte ich sie jetzt auch nicht unbedingt freilebend und man sieht sich selbst nicht aus, die Feuerwehr rückt da an, wie kriege ich die da wieder raus?
Also beim Absuchen diverser Räumlichkeiten, wenn Schlangen vermutet werden, ist es ganz wichtig, dass man Schutzausrüstung trägt, wichtig, dass alle offenen Hautstellen bedeckt sind, ob es jetzt eine Schutzjacke ist und dann mit Lederhandschuhen, ganz, ganz wichtig in der Tierrettung, dass es Lederhandschuhe sind.
Da gibt es eigene Handschuhe.
Gibt es eigene Handschuhe, die dann vielleicht auch noch Kevlar verstärkt sind, wo es ja wirklich hier alle Bisse von Schlangen, diversen Hunden und Katzen nicht mehr durchdringen, dass die also getragen werden und dann wird also der betroffene Bereich abgesucht. Man kann hier vielleicht, wenn es sich um Stallungen handelt und so weiter, auch mal eher feuchtere Bereiche ansehen. Hier ist es also so ein Platz, wo also zum Beispiel die Tiertränke steht, dass sich da also die Schlangen dahinter irgendwo verstecken.
Und dann befördere ich diese Schlange in ein Behältnis, das ich mir im Idealfall im Vorhinein schon überlege, bevor ich die Schlange einfange.
Genau, rückwärts denken, wie auch beim letzten Mal bei der Großtierrettung, rückwärts denken auch zuerst eine geeignete Box oder bei Schlangen verwendet man auch Kübel mit einem Deckel, also einen Eimer mit Deckel, wo man die Schlange dann verwahren kann. Man verwendet da sehr gerne Equipment, wie zum Beispiel eine Schlangenzange, einen Schlangenhaken, mit dem man sie dann anhebt bzw. greift und dann in diesen Kübel oder Eimer verbringt.
Gut, springen wir zu einem kontroversen Thema. Wir bringen die beiden jetzt praktisch in einen Topf, Katze und Hund, auch wenn es Katzen- und Hundemenschen gibt. Da gibt es ganz polarisierende Meinungen, wer jetzt der beste Freund des Menschen ist. Aber für die Tierrettung sind sie doch sehr ähnlich, mit dem großen Unterschied, dass Hunde selten auf Bäume klettern. Das fragt uns die Sonja über Instagram. Kommt die Katze am Baum eigentlich wirklich so oft vor, wie das in Kinderbüchern suggeriert wird?
Da muss ich zustimmen. Also es kommt sehr, sehr häufig vor, wenn nicht wahrscheinlich jeden Tag irgendwo in Österreich, kommt es vor, dass Feuerwehren zu Katzen gerufen werden, die auf einem Baum festsitzen. Prinzipiell ist es so, dass jede Katze von einem Baum auch wieder herunterklettern kann. Nur die eine kann es ein bisschen besser oder weiß es noch nicht, dass sie es kann und bleibt dann relativ lange am Baum. Macht sich auch bemerkbar durch Schreie oder durch Laute und dann rückt die Feuerwehr an und muss die Katze runterholen. Ja.
Mein Learning ist jetzt, was du sagst, sie kann runterklettern, aber kann, jetzt habe ich gerade vorher gesagt, die Angst vor dem Fallen hat der Mensch, vielleicht hat die auch die Katze, wenn es zu lange dauert, das ist ein Fall für die Feuerwehr dann.
Dann wird es ein Fall für die Feuerwehr, ja. Wenn man bedenkt, dass es in Österreich 2 Millionen Katzen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze mal irgendwo auf dem Baum sitzt, relativ hoch.
Welche Szenarien punkto Katze und Hund könnten mich dann noch treffen?
Katzen und Hunde sind natürlich auch in Wohnungen oder Häusern anzutreffen. Zum Beispiel bei einem Wohnungsbrand oder einem Hausbrand kann es sehr leicht sein, dass man hier bereits bewusstlose Tiere retten muss und ins Freie bringen muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sie also hochhebt, nicht schleift und sie, ich würde fast sagen, wie einen Menschen behandelt. Wie du richtig gesagt hast, ist es so, dass diese Tiere sehr, sehr viel Zeit mit ihren Besitzern verbringen und die also fast wie ein Kinderersatz oder wie ein Kind angesehen werden. Und da möchte keiner das sehen, wenn man halt dann die Tiere irgendwo dahin schleift, sondern da wichtig, dass man sie hochnimmt, wie einen Menschen, wie ein Kind vielleicht, ablegt draußen und dann mit Sauerstoff versorgt.
Punkto Sauerstoff kommt noch eine Frage über Instagram. Da hat der Patrick von der Freiwilligen Feuerwehr Meiersdorf geschrieben, ist es sinnvoll, Haustieren Sauerstoff zu geben, eben zum Beispiel nach dem Wohnhausbrand? Jetzt war ich mal Rettungssanitäter und habe gelernt, Sauerstoff ist ein Medikament, reiner Sauerstoff. Und das ist das einzige Medikament, was ich als Rettungssanitäter verabreichen darf. Wie ist denn das jetzt beim Tier? Übrigens auch der Unterschied, ist ein Tier eine Sache? Wie ist das juristisch? Auch das haben wir in der Folge Großtierrettungen kurz besprochen. Übersteigt das meine Kompetenz als Feuerwehr? Ist das nicht was für einen Veterinärmediziner?
Nein, ich denke, das kann jeder von uns. Jeder von uns kann eine Sauerstoffmaske anlegen. Ob ich jetzt eine spezielle Tiersauerstoffmaske anlege, welche die Form hat, die schon über die Schnauzen zum Beispiel drüber geht. Oder wenn ich diese nicht vorhanden habe, dass ich sage, ich verwende eine Menschenmaske. Bei kleineren Tieren kann ich die Kindermaske verwenden, die für Sauerstoffgeräte oder Sauerstoffflaschen verwendet wird, sehr gut verwenden. Und Sauerstoff für Tiere ist absolut eine gute Sache. Man sieht sehr häufig, dass Tiere wiederkommen und wo man vorher denkt, sie haben es wahrscheinlich nicht geschafft, aber das funktioniert sehr gut.
Eine klassische Schlagzeile im Sommer ist auch immer wieder, jemand vergisst unter Anführungszeichen sein Haustier im heißen Auto oder glaubt, ich gehe nur kurz einkaufen. Aber dieses Auto heizt sich extrem schnell auf. Wovon sprechen wir da?
Ich glaube, jeder kennt die Tabelle, wird auch oft in den Medien immer wieder gezeigt oder in Zeitungen. Es wird schon sehr heiß in diesen Fahrzeugen. Also über 50 Grad, das sind ja heute keine Seltenheit mehr in einem Fahrzeug, wenn nicht sogar mehr. Hunde haben die Eigenschaft, dass sie halt nicht so schwitzen können wie wir. Sie können ihre Temperatur nicht so kühlen wie wir über den ganzen Körper. Sie hecheln und können so also einen Temperaturausgleich bzw. kühlen und sie können ganz leicht auf den Ballen schwitzen. Das war es aber dann auch schon. Das heißt, sie kommen mit diesen Temperaturen nicht klar, über eine längere bzw. über kurze Zeitraum sogar. Erste Maßnahme wird sein, den Lenker zu verständigen. Wird in der Regel durch die Polizei schon erledigt sein, wenn die Feuerwehr eintrifft, wenn dieser einen geeigneten Zeitraum oder einen kurzen Zeitraum nicht den PKW öffnen kann, um den Hund also frische Luft zuzuführen, dann wird das Fahrzeug geöffnet werden müssen. Man erkennt dem Hund an, wenn er kurz vor einem Kreislaufzusammenbruch steht, der fängt dann sehr stark an zu zittern. Und das ist dann schon ein Zeichen, dass es nicht mehr lang dauern wird und der Hund wird einen Kreislaufzusammenbruch haben. Das heißt, das Fahrzeug gehört geöffnet und das Tier aus dem Fahrzeug befreit und dann langsam auf Temperatur gebracht. Sprich Wasser anbieten, kühlende Decke drüberlegen, also nicht jetzt mit Wasser abspritzen, sondern langsam das Tier wieder auf die Körpertemperatur kommen lassen. Sonst hat man wieder den negativen Effekt, dass er wieder einen Kreislaufzusammenbruch hat, wenn man das zu schnell macht.
Damit haben wir die häufigsten Haustiere, Katze und Hund, die uns betreffen, wahrscheinlich abgewickelt. Wir können natürlich noch über Goldfische und Hamster sprechen, aber wir konzentrieren uns als nächstes auf die Wildtiere und zwar auf die, die kleiner sind als der Schäferhund, weil sonst wären es ja die Großtiere, die in der anderen Folge sind, über die haben wir schon gesprochen, über die Rehe zum Beispiel. Welche kleinen Wildtiere können mich da treffen? Ich denke jetzt da vor allem an die Taube, die sich irgendwo verheddert hat, an einen Falken. Ja, ist ein Igel? Geht es so weit hinunter? Ist das ein Fall für die Feuerwehr? Kann da was passieren?
Ja, bei den Wildtieren haben wir ein sehr großes Spektrum. Also wir können beim Igel anfangen und beim Elch aufhören. Also Wir haben da wirklich ein großes Spektrum an verschiedensten Tieren. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Wildtiere den Umgang mit den Menschen nicht gewöhnt sind. Daher auch immer flüchten versuchen und das auch unter Zuhilfenahme von deren Hufen, Stacheln und so weiter. Oder halt auch beim Falken zum Beispiel der Schnabel. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ich geeignete Schutzausrüstung habe. Wieder bei einer Tierrettung absolut notwendig ein Lederhandschuh und dann eben Tiere greifen. Wichtig bei Wildtieren, dass sie den Menschen, den Geruch auch von den Menschen nicht gewöhnt sind, beziehungsweise bei Jungtieren ganz, ganz wichtig, dass man den Geruch des Menschen nicht auf das Tier überträgt. Sonst kann es der Fall sein, dass das Muttertier das Jungtier nicht mehr anerkennt oder abstößt und es dann also keine Möglichkeit mehr hat, da zu überleben. Bei einem Igel wäre auch noch zu sagen, dass abgesehen davon, dass er Stacheln hat, auch ganz, ganz wichtig, also nicht nur der Igel, auch ein Reh zum Beispiel, die sind ja oft übersät mit Parasiten, das können Flöhe sein, Zecken sein oder andere Parasiten, also ganz, ganz wichtig, dass man sich Handschuhe anzieht, dass man die Kleidung danach auch reinigt wieder, damit man sich diese Parasiten nicht ins Feuerwehrhaus zurückholt.
Weil du schon von Krankheitserregern sprichst, wie schaut es aus mit Tollwut? Mein Wissensstand ist, dass Österreich und Mitteleuropa tollwutfrei sind, aber dann heißt es immer, Klammer auf, Füchse und Fledermäuse können es haben, Klammer zu.
Wie du richtig gesagt hast, die Tollwut ist im Rückzug. Ich kenne jetzt auch keinen Tollwutfall mehr in Österreich die letzten Jahre, aber nichtsdestotrotz können sich diese Tiere trotzdem sehr gut wehren. Und wenn sie in einer Ausnahmesituation sind und man versucht, sie zu greifen, wird immer ein Biss, immer ein Kratzen erfolgen. Und also ohne Schutzhandschuhe, ohne Schutzausrüstung ist hier also eine Rettung meistens bei Wildtieren meistens nicht möglich.
Und zur Ausrüstung, zu den Werkzeugen, einerseits professionelle Handschuhe, dann rückwärts denken, wenn ich einen Falken irgendwo aufhebe, wer hält denn dann? Der Jüngste hält den auf dem Heimweg, ja, weiß ich nicht, wie man das dann macht. Im Idealfall habe ich da, was ist das dann, eine kleine Katzenbox oder einen Vogelkäfig oder was würdest du empfehlen, was sollte man als Feuerwehr haben im Rüsthaus irgendwo im Keller für schlechte Zeiten?
Als Mindestausrüstung würde ich schon sagen, zumindest ein paar Lederhandschuhe, eine Box. Wie groß die dann ausfällt, ist jedem selbst überlassen, aber zumindest eine Katze hineinpasst. Es gibt neben den Kunststoffboxen auch ganz gute Kartons, die also einmal zu verwenden sind. Das heißt, dieses Tier kann ich auch in diesem Karton dann zu einem Tierarzt bringen und das alles dort lassen. Das Tier muss nicht wieder aus der Box herausgenommen werden und in eine andere Box verfrachtet werden, wenn es abtransportiert wird. Das wird dann gleich so weitergegeben. Ein Schlangenhaken, eine Schlangenzange, ein Schlangensack wäre vielleicht noch interessant. Und einen Kescher, mit dem ich Tiere fangen kann, von der Taube über den Falken bis hin zu kleineren Tieren. Und das wäre schon so eine Grundausrüstung, die jetzt nicht sehr viel Geld in Anspruch nimmt, aber dann eine ganz gute Schutzausrüstung bietet.
Um die Wildtiere abzuschließen, die kleinen Wildtiere, bevor ein Wildtier zu einem großen Wildtier wird, ist jedes Mal ein kleines Wildtier. Genauso ist das bei den Rehen. Du hast ein Thema angesprochen, die Tiere nicht zu viel angreifen mehr, damit die von der Mutter dann nicht abgestoßen werden. Wie ist denn das bei einem Rehkitz? Wenn ein Rehkitz irgendwo in der Wiese sitzt, da glaubt man vielleicht, die Mutter ist nicht mehr da. Das bringt mich zu diesem Thema. Ist das ein klassischer Fall, der immer wieder vorkommt?
Es ist leider ein Fall, der sehr häufig vorkommt, dass es verkannt wird, dass diese Rehkitze ja wirklich sehr, sehr lange oder den ganzen Tag über alleine liegen. Man kennt ja die Fellfarbe, also diese Tarnung, die sie haben, und die ist wirklich darauf ausgelegt, dass dieses Tier, das Kitz, den ganzen Tag über schön eingerollt irgendwo im hohen Gras liegen bleibt, bis das Muttertier, die Geiß, dann ein- bis zweimal täglich zum Säugen vorbeikommt. Und das wird dann oft verkannt, dass dieses Tier, das, wenn man es beobachtet, sehr, sehr lange ruhig liegt und dass es irgendeine Verletzung haben muss oder sonstiges und dann Tierrettung oder Feuerwehr verständigt wird. Also da ist ganz, ganz wichtig, dass man die Tiere in Ruhe lässt und hier also nichts macht. Wenn wirklich ein Kitz aufgenommen werden muss und ortsverändert werden muss, ist es wichtig, dass man arme Lederhandschuhe anhat, um den eigenen Körpergeruch von dem Tier abzuhalten. Zwischen den Lederhandschuhen und dem Tier selbst noch hohes Gras oder Gras dazwischen gibt.
Eben nicht die Decke aus dem Feuerwehrauto vielleicht.
Genau, nicht die Decke, die riecht ja wieder nach uns. Aber mit einer guten Grasschicht über den Lederhandschuhen kann ich dieses Tier anheben, ohne dass es unseren eigenen Körpergeruch oder den Geruch des Menschen annimmt und somit von der Geiß oder von dem Muttertier weiter versorgt wird.
Okay. Die kleinen Vögel, Falken, haben wir schon angesprochen. Dann gibt es auch noch größere Vögel, ja, also jemand, der mal versucht hat, einen ausgewachsenen männlichen Schwan einzufangen, ist sich nicht mehr ganz sicher, ob das ein Kleintier oder ein Großtier ist. Wir sind zwar nicht bei den 500-600 Kilo, die wir bei den Großtierrettungen besprochen haben, aber ein männlicher Schwan, der sich aufstellt, ja, also der ist schon größer als mancher Feuerwehrmann vielleicht. Ich komme aus einem Ort an der Donau, da kommt das immer wieder mal vor, dass jemand anruft und sagt, das ist ein verletzter Schwan. Das macht besonders Spaß im August mit voller Montur, dann mit Helm, mit Visier, mit Handschuhen. Aber ist leider notwendig. Also ein Schwan kann einen Feuerwehreinsatz erfordern. Aber was passiert da? Der ist verletzt, kann der anfrieren auf einer Eisschicht? Ist das was passieren kann?
Wenn ein Schwan sehr, sehr lange irgendwo sitzt, ist es meistens, dass er Energie spart, vor allem im Winter. Schwäne finden im Winter sehr, sehr wenig Futter. Das heißt, sie sitzen oft mehrere Stunden an einem Platz. Es wird dann vermutet, dass der festgefroren ist. Das ist dann nicht der Fall. Also er spart wirklich nur an Energie. Wenn man jetzt den versucht, immer wieder aufzuscheuen, versucht wegzufliegen, zu flüchten, das kostet alles Kraft, das kostet Energie und das ist eigentlich kontraproduktiv und der Schwan würde dann nach einiger Zeit, wenn er das immer wieder machen muss oder vielleicht jeden Tag machen muss, wieder den Winter nicht überleben. Selbst habe ich schon oft erlebt, dass also dann rund um das Tier, rund um den Schwan, der vermeintlich festgefroren war, Steine oder Eisbrocken liegen, wo also Leute versucht haben, den Schwan zu bewegen, der trotzdem sitzen geblieben ist. Und das ist also kontraproduktiv, da der Schwan dadurch sehr, sehr viel Energie benötigt. Und wenn er jedes Mal versuchen würde, hier zu flüchten, würde er den Winter wahrscheinlich nicht überleben.
Und zur Ausrüstung beim Schwan, dass ich mir einen Feuerwehrhelm aufsetze und das Visier runtergebe, falls der irgendwie auf meiner Kopfhöhe mit seinem Schnabel irgendwelche Manöver startet, ist das was du empfehlen würdest?
Absolut, jede freie Körperstelle sollte natürlich bedeckt sein, ob es jetzt wieder eine Schutzjacke ist oder der Helm, der unser Gesicht schützt. Der Schwan wird jetzt nicht im Speziellen direkt versuchen, ins Gesicht zu schlagen oder zu zwicken, aber alles, was geschützt ist, jede Körperstelle, jede offene Hautstelle, die geschützt ist, sind wir sicher.
Und weil du gesagt hast, zum Beispiel beim Rehkitz, da müsste man aufpassen mit einer Decke und mit dem Körpergeruch, dass das Rehkitz diesen Geruch nicht annimmt. Bei einem Schwan oder bei einem Vogel ist natürlich eine klassische Decke schon hilfreich, dass man die Flügel irgendwie am Körper behält und man den Schwan vielleicht in eine Decke einwickelt. Wäre dieses Geruchthema, wäre das was? Oder?
der Geruch ist beim Schwan oder auch beim Falken kein Thema. Der Falke selbst, der nistet auch nicht in Nestern, sondern dann nur in Nischen, oft bei Kirchen und so weiter, nur in Nischen. Und da ist der Geruch selbst kein Thema. Es ist immer einsatz- und situationsabhängig, ob ich eine Decke überhaupt verwenden kann am Wasser, ob die nicht dann zu schwer wird, wenn sie durchtränkt ist mit Wasser selbst. Oder es gibt auch Wurfnetze, die kann ich über Tiere werfen und Tiere kauern sich in der Regel dann zusammen und bleiben ruhig und dann kann ich sie greifen. Oder ob ich Schwäne dann wirklich in den meisten Fällen, muss ich sie wahrscheinlich ergreifen. Also ich werde nicht darüber hinwegkommen, dass ich den Schwan greife.
Okay, dann haben wir unseren Kleintierzoo für heute vollständig. Martin, du bist jemand, der sich so gut mit Tierrettungen auskennt in Österreich wie kaum jemand. Diese Kombination, 20 Jahre Feuerwehrerfahrung und gelernter Tierpfleger, vom Känguru bis zum asiatischen Elefanten, 300 Bienenschwärme geborgen, gerettet. Wenn du auf dieses Thema als Einsatzkraft draufschaust, gibt es da irgendein Takeaway, das du uns mitgeben kannst, abschließend? Was wäre dir wichtig noch zu sagen?
Als Feuerwehr sind wir für die Menschen da. Die Gesundheit der Tiere hängt unmittelbar mit der Gesundheit des Menschen oder des Besitzers zusammen. Das kann man so sagen, glaube ich. Und wenn man nicht nur von der Rettung des Menschen spricht, sondern auch von der Tierrettung diese ernst nimmt, diese beübt, diese professionell durchführt, hilft man oder rettet man auch den dazugehörigen Besitzer oder den Menschen selbst.
Sehr schönes Abschlussstatement. Martin, vielen, vielen Dank.
Danke auch, dass ich da sein dürfte.
Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Dabeisein. Das ist spannenderweise eine Folge, die sich wirklich viele gewünscht haben. Vielleicht haben wir da jetzt ja auch Tiere aufgezählt, wo ihr sagt, über dieses Tier, da hätte ich gerne eine ganz eigene Folge. Also schickt uns gerne eure Themenvorschläge. Das geht ganz einfach per E-Mail oder über die Social-Media-Kanäle. Die Links, die findet ihr alle in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Abonniert uns gerne auch auf Spotify und überall, wo ihr gerade Podcast hört. Und am allermeisten freue ich mich natürlich immer, wenn ihr diese Folge ganz einfach teilt, auf das Teilen-Icon klicken und dann ganz einfach per WhatsApp verschicken. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr!